Von Herzen willkommen bei Make Yoga Your Lifestyle, deinem Podcast für mehr Yoga im Alltag. Ich bin Lea Lemang und ich möchte dich inspirieren, Yoga nicht nur als Hobby, sondern als Lebensweg zu wählen. Statt das Glück im Außen zu suchen, können wir es durch Yoga in unserem Inneren finden. Wie das geht, erfährst du in diesem Podcast. Auf meiner diesjährigen Indienreise habe ich einen Erleuchteten kennengelernt. Im Einzelunterricht durfte ich von ihm lernen und ihn mit allen meinen Fragen löchern. Immer wieder hat er mir Tipps und Techniken gezeigt, die eine Autobahn zur Erleuchtung sind, bis ich irgendwann gar nicht mehr wusste, womit ich nur anfangen und wann ich das alles schaffen soll. Seine wichtigste Lektion an mich hat aber wieder Entspannung reingebracht und mich den Weg klarer sehen lassen. Was heißt es, erleuchtet zu sein? Können wir dieses Ziel erreichen und ist es überhaupt erstrebenswert? Diesen Fragen widme ich mich in dieser Folge. Viel Freude beim Hören. Hallo ihr Lieben, ja, da bin ich wieder zurück in meiner euch sehr vertrauten Yoga-Ecke oder zumindest einigen von euch. Ich sitze in meinem Online-Studio und bin zurück aus Indien, zumindest mein Körper ist anwesend. Man sagt ja immer so schön, dass die Seele nicht so schnell reist wie der Körper. Ich habe wirklich das Gefühl, dieses Fliegen ist einfach zu schnell für unser komplettes System. Und auch bei mir ist es so, dass mein Körper anwesend ist, aber der Rest braucht wirklich diesmal ziemlich lange, um hinterherzukommen. Was unter anderem sicherlich daran liegt, dass ich gerade in den letzten Tagen noch mal so viel erlebt habe, also ja wirklich so viele neue Eindrücke, wundervolle Momente, Zeit mit meinen Lehrerinnen Nisha und Deepali, die ja diejenigen unter euch, die beim neuen Online-Studio dabei sind, in der Make Yoga Your Lifestyle Community, ihr werdet sie bald kennenlernen, da freue ich mich schon riesig drauf. Ja, ich habe mit den beiden, bin ich noch ein bisschen gereist. Darüber werde ich in der nächsten Folge noch mehr erzählen. Ich dachte eigentlich, es gibt nur noch eine Indien-Folge, aber so viele Erlebnisse passen nicht in nur die heutige Folge. Also bleibt euch Indien noch etwas treu. Genau. Und ja, erstmal nochmal ein riesen Dankeschön an die, die sich zu meinem neuen Online-Studio angemeldet haben. Ich nehme diese Folge direkt auf, nachdem die erste Live-Klasse stattgefunden hat. Ich kann es noch gar nicht richtig glauben. Also es sind jetzt 25 wundervolle Teilnehmerinnen dabei. Das übertrifft total meine Erwartungen. Also ich hatte tatsächlich, man sagt ja, zum Manifestieren, ne? Man sollte sich klare Ziele stecken. Und tatsächlich habe ich mir ganz klare Überlegungen gemacht zu den Zahlen. Nicht nur vom Online-Studio, auch von anderen Angeboten von mir. Und ich hatte die 22 im Kopf und dann war es auch ziemlich lange bei 22 und ich freue mich sehr, dass dann sogar auf den letzten Drücker noch drei weitere Anmeldungen kamen. Und das, obwohl ich nämlich in meiner Launch-Phase zum Schluss etwas geschwächelt habe, weil ich jetzt nämlich beim Reisen mit Nisha und Deepali, da waren wir viel in Funklöchern und auch dann in einem Hotel, wo das WLAN nicht funktioniert hat. Also ich war ziemlich viel offline und auch so weit weg mit meinem Kopf, dass ich da gar nicht mehr so die Werbetrommel gerührt habe, wie ich es eigentlich angedacht hatte. Aber zum Glück, also vielen Dank an euch, dass ich da auch so entspannt sein konnte, weil ich eben für mich gefühlt schon diese ausreichende Anzahl an Teilnehmenden hatte. Und ja, also ich bin total glücklich, ich freue mich wahnsinnig, dass halt dieses Herzensprojekt auf Zuspruch stößt und dass es tatsächlich, was ich bisher so von euch zurückgemeldet bekommen habe, ihr euch eben genau nach so einem Angebot sehnt, wie ich ja auch immer finde, dass es das nicht gibt, eben, wo es Yoga-Praxis, aber auch Yoga-Philosophie gibt, wo man sich austauschen kann und wo man ganzheitlich diesen Yoga-Weg geht und ganzheitlich betreut wird und dann eben auch noch diese tolle, dieser tolle Zusatz, dass ich auch meinen geliebten Lehrerinnen aus Indien hier eben auch Raum geben kann und ihr auch dem Ursprungsland des Yogas näher kommt. Also ich bin super glücklich. Das hilft mir total, hier nicht in einer kleinen Nach-Indien-Depression zu landen. Es gibt's ja immer mal so nach dem Urlaub, ne? Für mich ist es vor allem nach Indien, dass man so einen kleinen Hänger hat, weil man sich so lange auf was gefreut hat, wenn das dann vorbei ist. Ich bin tatsächlich immer traurig, wenn ich aus Indien abreise. Also diesmal hatte sich das total stimmig angefühlt. Vom Zeitmanagement dachte ich so, ja genau, jetzt sind wieder andere Sachen dran, das ist voll okay. Aber trotzdem war ich dann so traurig. Also im Flieger zurück liefen mir tatsächlich viel die Tränen. Ich kannte es selbst gar nicht so, da waren gar nicht so konkrete Gedanken dabei, aber es floss einfach so. Ich glaube halt so aus Ergriffenheit für diese schöne Zeit, aus Dankbarkeit für diese ganzen wahnsinnig vielen tollen Erlebnisse, die ich dort wieder haben durfte. Und dann halt natürlich schon Wehmut, dass es jetzt erstmal wieder vorbei ist. Und gleichzeitig habe ich es hier zu Hause sehr, sehr gut. Also es ist alles in bester Ordnung, aber Emotionen sind eben irgendwie auch Teil dieser Reise. Ja, und vielleicht hörst du es an meiner Stimme. Bin gespannt. Ich hoffe, ich halte hier ganz gut durch. Ich versuche nicht zu ausführlich zu werden, aber es wird mir schwerfallen. Mich hat direkt eine Erkältung erwischt. Das ist auch wieder absurd. Ich hatte mir wirklich ein bisschen Sorgen gemacht, in Indien krank zu werden, weil ich kurz vor meiner Abreise noch gehört hatte, dass in Kerala, Südindien, ganz hohe Covid-19-Zahlen sind. Und dann bin ich da ja direkt ins Ashram und dachte so, oh je, weil hier in Deutschland hatte ich mich ja im Ashram angesteckt, mal mit Covid. Und ich dachte so, oh nein, und dann alleine in der Ferne krank werden. Aber zum Glück war ich dort gesund und jetzt hat es mich hier aber ein bisschen erwischt. Ich habe das Gefühl, das ist dann einfach doch auch immer sehr anstrengend für den Körper. Einmal dieses viele Reisen jetzt noch zum Schluss und dann natürlich der lange Flug, Zeitverschiebung. Letzte Nacht habe ich endlich mal normal geschlafen, aber ich bin vorher immer noch nach indischer Zeit halt dann mitten in der Nacht aufgewacht und hatte total Hunger. Also es fällt mir ein bisschen schwer, hier in den Rhythmus zu kommen, aber langsam wird's. Okay, nun aber zur heutigen Folge, eine Autobahn zur Erleuchtung. Wie komme ich auf dieses Thema? Wer auf Instagram mir folgt, hat es vielleicht schon mitbekommen. Ich hatte ein Video geteilt vom Strand, in dem ich erzähle, dass ich von einem Erleuchteten das quasi Blessing, Segen bekommen habe für mein Online-Studio. Das war wirklich sehr besonders. Und dieser Erleuchtete ist eben mein Lehrer jetzt gewesen für anderthalb, zwei Wochen in etwa. Er wurde mir empfohlen, als ich in Wakala war, von einer Bekannten. Und dann hatte ich ihm geschrieben und wir hatten uns getroffen zu einer Einzelstunde und er hat mich irgendwie gleich so abgeholt. Also ich habe gleich gedacht, dass er irgendwie ein sehr besonderer Lehrer ist, dass da was anders ist. Ich wusste direkt, dass ich viel von ihm lernen kann. Und dann hat sich's auch so ergeben, dass ich mir die Schulter verletzt habe. Ich bin ziemlich blöd gestürzt, völlig unspektakulär. Ich habe direkt Nachfragen bekommen, ob das irgendwie beim Kopfstand oder so passiert ist. Nein, völlig unspektakulär beim Laufen, als ich eine schöne Aussicht fotografieren wollte. Und dann war das einfach so ein bisschen schiefer Weg, steinig und ich bin blöd ausgerutscht. Naja, jedenfalls habe ich mir meine Schulter verletzt und konnte dann in meine normalen Klassen auch gar nicht mehr gehen. Ich hatte da sonst auch immer noch Asana-Klassen besucht. Das ging dann erstmal nicht mehr und so hat es sich ergeben, dass ich dann diesen besonderen Lehrer gebeten habe, um eben Einzelunterricht für die verbleibende Zeit, die ich dort bin, hatte auch konkrete Wünsche, was ich gerne von ihm lernen möchte. Und so hatten wir eine sehr intensive Zeit. Und ja, woher weiß ich, dass er erleuchtet ist? Er hat's mir gesagt. Klingt vielleicht ziemlich naiv. Und ich kann verstehen, wenn du da Zweifel hast. Auch ich habe mich immer wieder erwischt bei diesen zweifelnden Gedanken, wenn ich ihm gelauscht habe. Und ja, wir haben uns dann ja auch wirklich gut kennengelernt. Er wurde immer redseliger. Und ich habe dann immer gedacht, würde das wohl ein Erleuchteter machen? Und so weiter und so fort. Ich habe es immer wieder hinterfragt. Und letztendlich, ja, es gibt keinen Beweis dafür. Ich weiß auch, dass viele dieses Erleuchtetsein ein bisschen belächeln und nicht daran glauben oder wie auch immer. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich für mich, wenn du treuer Hörer, Hörerin bist, dann hast du ja bestimmt schon mal mitbekommen, dass ich tatsächlich auf diesem Yoga-Weg bin, weil ich nach Erleuchtung strebe. Und das ist ja nun auch einfach das Ziel von Yoga. Das heißt nicht, dass es auch dein Ziel sein muss, dass du auch deswegen auf diesem Yoga-Weg bist. Wir kriegen natürlich ganz, ganz viel auf diesem Yoga-Weg. Zum Beispiel Ruhe der Gedanken, auch unser Körper wird gesünder. Wir fühlen uns mehr in Balance, wir werden ausgeglichener. Aber ich denke mir, warum dann mit den kleinen Dingen zufrieden geben, wenn man doch auch nach dem Großen streben kann. Und vielleicht hattest du auch schon mal diese besonderen Erlebnisse. Ich nenne es gerne so diese Erleuchtungserlebnisse, einfach diese besonderen Momente, wo ich es zumindest so empfinde, dass man dann eben weiß, dass es diese Erleuchtung gibt, weil man eben so ein kleines bisschen daran gekratzt hat, weil man vielleicht so eine kleine Idee davon bekommen hat, weil man es vielleicht für einen ganz, ganz kleinen Moment spüren konnte, diese Ausweitung, diese Erkenntnis, dieses alles ist eins. Und genau, deswegen, also mir geht es so, dass ich immer wieder beim Praktizieren so besondere Erlebnisse hatte, wo die sich für mich so anfühlen, wie die Theorie, die ich darüber gehört habe, was Erleuchtung ist. Und dass es deswegen für mich wahr ist. Und dass ich auch, ja, warum sollte ich das nicht wollen? Also, wenn wir dieses Glück in unserem Innen finden können, wenn wir uns mit dieser Glückseligkeit verbinden können, unabhängig vom Außen, wenn wir diesem Leid entkommen können, warum sollten wir das nicht tun? Und Yoga zeigt uns den Weg. Also für mich ist das total logisch und für mich gibt's gar keinen anderen Weg mehr. Und selbstverständlich bin ich auch, je mehr ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, desto neugieriger bin ich geworden, auch mal mit einem Erleuchteten zu sprechen oder halt von Erleuchteten zu lesen. Es gibt ja einige Bekannte, von denen man sagt, dass sie erleuchtet sind, mit denen man sich beschäftigen kann, wo man Bücher lesen kann oder wie auch immer. Und es wäre aber natürlich auch schön, mal selbst jemanden kennenzulernen. Und das hatte ich von meiner letzten Indienreise schon erzählt, dass ich einmal in einem Satsang war von einem Erleuchteten, der jedem so ganz tief in die Augen geschaut hat. Das war auch ein ganz, ganz besonderes Erlebnis. Und wo ich auch einfach so dieses Gefühl hatte, ja, es fühlt sich für mich wahr an, das kann ich mir gut vorstellen, dass der ein Erleuchteter ist. Der wurde da halt auch einfach von allen sehr so behandelt. Und man hatte wirklich das Gefühl, der schwebt hier so in den Raum und wieder hinaus. Und da ging so eine ganz besondere Energie von ihm aus. Ich hatte aber keinen persönlichen Austausch mit ihm. Diesmal war das ein bisschen anders, weil ich habe den ja so ganz normal kennengelernt, so wie ich auch jeden anderen Yoga-Lehrer kennengelernt habe. Und habe einfach direkt auch wahrgenommen, hier ist irgendwie was Besonderes. Also ich habe mich extrem wohl gefühlt in seiner Gegenwart. Das war direkt so ein, also häufig, ich bin eher jemand so ein bisschen zurückhaltender, wenn ich jemanden neu treffe, dann muss ich jetzt nicht direkt alles von mir erzählen und bin da im direkten Kontakt meistens erst ein bisschen zurückhaltend und nehme mir lieber ein bisschen Zeit, gucke mir den Menschen ein bisschen länger an, bevor ich mich dann öffne. Und bei dem Menschen, ja, dem hätte ich von Anfang an, glaube ich, alles von mir erzählt und habe mich sehr wohl gefühlt und hatte irgendwie das Gefühl, der hat schon viel Weisheit erlangt. Und er hatte dann irgendwann am Rande erwähnt, er hat immer wieder, wenn er mir Techniken beigebracht hat, gesagt, das ist eine Autobahn zur Erleuchtung, das ist eine Autobahn zur Erleuchtung, so, so viele Sachen. Und irgendwann meinte er, nur jemand, der selbst erleuchtet ist, kann auch dir den Weg zur Erleuchtung zeigen. Und dann war ich schon ein bisschen neugierig, ah ja, okay, dann hat er mir gerade durch die Blume gesagt, dass er erleuchtet ist. Aber ich wollte da noch nicht so nachfragen. In einer Klasse war ich dann gemeinsam mit einer Französin und die war dann so frech und hat direkt nachgefragt. Da ist er aber ausgewichen. Ich glaube, das war ihm ein bisschen plump. Bei ihr hatte er auch gesagt, you are a child in Yoga. Sie ist auch tatsächlich noch nicht so lange dabei. Und da war er ein bisschen ausweichend. Sie war auch nur zweimal da. Und dann waren wir wieder alleine und irgendwann habe ich dann aber auch mal gefragt und dann hat er gesagt, er sei schon seit vielen Leben erleuchtet, aber er hätte noch nicht die Endstufe der Erleuchtung erlangt. Das seien mehrere Stufen und er ist eben auf einer der Stufen. Und ja, mit der Zeit habe ich ihm immer mehr Fragen darüber gestellt und habe es auch ein bisschen abgeglichen mit der Theorie, die ich darüber weiß, weil das Spannende ist, was mich, glaube ich, auch sehr an diesem Lehrer angesprochen hat, dass er gesagt hat, er ist Raja-Yogi. Du hast mich bestimmt schon mal von den vier Yoga-Wegen reden hören, teilweise werden auch mehr genannt. Und er definiert sich ganz klar als Raja-Yogi, also als Praktizierender, als Yogi der Meditation, als Hatha-Yogi, als Übender und nicht als Jnana-Yogi, nicht als Yogi des Wissens, nicht als jemand, der Texte studiert. Also er meinte, dass er inzwischen auch hier und da hat ihm mal jemand ein Yoga-Buch gegeben und hat er reingeguckt und er meinte, nee, irgendwie kann er damit nichts anfangen. Entweder er guckt da rein und denkt sich, ja, weiß ich schon. Oder er denkt sich, ja, schön abgeschrieben. Er meint, er versteht das nicht. Immer wieder schreiben Leute neue Bücher, wo sie dann aus anderen Büchern zitieren und wo sie einfach nur geschriebenes Wissen zum 10. Mal wiedergeben. Und das kann dann ja nicht richtiger werden mit der Zeit. Ihm leuchtet der Sinn nicht ein und er sucht nach dem Wissen in sich und eben nach dieser Erkenntnis. Und Raja-Yoga ist eben einer der Wege und es ist sein Weg und ich würde auch sagen, es ist mein Weg. Ich muss sagen, dass mein zweifelnder Verstand schon halt immer gerne mal in Büchern dann auch nachliest und das manchmal helfen kann. Aber es ist für mich nie so nachhaltig wie das, was ich beim Praktizieren erlebe. Aber es war witzig, weil er hat mich dann manchmal gefragt, is this written in the books? Wo ich auch dachte, wie witzig, jetzt sitzt da ein weiser Yoga vor mir und fragt mich, ob das in den Büchern geschrieben ist. Und ja, dann konnte ich manchmal so Sachen sagen wie, ja, das steht in der Bhagavad Gita, da steht das und das. Nicht, dass ich die Bhagavad Gita ein- und auswendig könnte, aber das ein oder andere ist mir hängen geblieben. Und gerade, er hat mir viel über lichtvolle Energie erzählt und über die drei Gunas und über Sattva eben. Und da konnte ich sagen, dass das in der Bhagavad Gita steht. Und auch bei ein paar anderen Sachen. Das war ein sehr interessanter Austausch. Und dann hat er mir eben auch über diese verschiedenen Stufen der Erleuchtung erzählt, so wie er es empfindet. Er hat da nur von seinem eigenen Empfinden gesprochen. Und da fiel mir ein, das hatte ich doch in meiner 300-Stunden-Yoga-Lehrer-Ausbildung. Ich habe es aber in dem Moment nicht nachgelesen und jetzt habe ich es gerade eben vor dieser Podcast-Folge nachgelesen. Ich habe nämlich richtig fleißige Mitschriften gemacht und die auch alle zu Papier gebracht, also auf meinem Computer. Und dann kann ich immer ganz leicht Dinge nachschlagen. Und jetzt bin ich selber noch ganz baff, weil ich habe jetzt diese Stufen der Erleuchtung nachgeschlagen und tatsächlich gibt es da sehr, sehr viele große Überschneidungen zu dem, was er erzählt hat. Das ist nicht ganz identisch, aber es ähnelt sich sehr. Und genau, leider hat er mir ziemlich häufig das Wort verboten. Deswegen eiere ich vielleicht heute ein bisschen rum. Ich hatte mit ihm sehr interessante Gespräche, auch über vollkommen weltliche Dinge und habe versucht, ihm im Money-Mindset ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Er wollte immer nicht, dass ich anderen Leute erzähle, was er mir beibringt. Und gleichzeitig ist er dann schon hellhörig geworden, als ich ihm erzählt habe, dass ich jetzt auch dieses Online-Studio habe und dass ich mit meinen indischen Lehrerinnen überlege, auch einen Retreat in Indien zu planen und so weiter. Und das fand er dann schon spannend. Und dann meinte er irgendwann, ja, ich könnte ihm auch Leute bringen, er würde die auch unterrichten. Und dann meinte ich, ja, wie genau soll ich das machen, wenn ich niemandem von dir erzählen darf? Ich hätte auch sehr gerne auf das Podcast-Cover ein Foto von ihm gemacht, weil ich habe dann irgendwann Fotos von ihm gemacht. Das fand er nämlich auch ganz gut, aber ich durfte die dann nicht benutzen. Ich habe ihm nämlich noch Flyer designt und Aushänge gemacht, weil es weiß eben keiner, dass er da ist. Ne? Er macht keinerlei Werbung. Man kann ihn nur durch Zufall finden. Und dieser Zufall, wenn er allen seinen Schülern sagt, aber erzähl niemandem, was wir hier machen, dann ist das wirklich ziemlich schwierig. Und ich wusste nämlich auch überhaupt nicht, was mich erwartet. Also die ihn mir empfohlen hat, hat mir nur erzählt, sie hat ihre Ausbildung bei ihm gemacht und wenn ich dort bin, kann ich mich bei ihm melden und hat mir die Nummer geschickt. Mehr wusste ich nicht. Ach genau, vielleicht noch kurz zur Ausbildung. Ich hatte in der letzten Folge nämlich, glaube ich, schon kurz ihn erwähnt und da meinte ich, dass er ganz sicher kein Yoga Alliance Zertifikat hat. Hier kommt eine kleine Korrektur. Er meinte irgendwann, dass er inzwischen auch ein Zertifikat hat, aber halt einfach nur, weil eine Schule ihm das irgendwann geschenkt hat, weil sie ihn halt kennt als Lehrer. Aber er hat halt nie eine Ausbildung nach Yoga Alliance selbst absolviert. Also so viel zu diesen Zertifikaten. Ihr wisst, ich stehe dem etwas kritisch gegenüber. Also er hat ein Zertifikat. Er bildet auch auf Anfrage aus, aber man muss ihn eben finden. Er empfindet es als seine Lebensaufgabe, möglichst vielen Menschen zur Erleuchtung zu verhelfen. Und ich habe jetzt versucht, ihm vor Augen zu führen, dass es halt sehr viel leichter wird, wenn man über ihn reden darf und wenn er auch irgendjemandem sagt, dass es ihn gibt. Er ist da noch sehr zurückhaltend. Und da habe ich eben dann auch immer wieder mich gefragt, müsste nicht ein Erleuchteter ganz klar sein in dem, was er will und wie er nach außen tritt. Es ist sehr, sehr lustig. Er ist sehr gut befreundet mit einem meiner ehemaligen Lehrer Pranaji, den ich hier schon sehr häufig erwähnt habe, von dem ich mich ja getrennt habe, ganz bewusst. Und ich habe die jetzt nie zusammen erlebt, aber er hat sehr, sehr häufig von Pranaji erzählt. Es scheint so, wenn er dort ist, sein bester Kumpel zu sein. Und die beiden sind halt so Yoga-Gurus in Anführungsstrichen, wie sie im Buche stehen, halt beide mit so längeren Haaren und Vollbart, wie man sich seinen indischen Guru vorstellt. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie die beiden ja über Yoga sich austauschen oder über ihre Teilnehmer oder so. Und es war sehr lustig, dass ich ihm dann irgendwann erzählt habe, warum ich nicht mehr zu Pranajis Unterricht gegangen bin und er hat sich das so angehört und ein paar Tage später hat er mir erzählt, dass er jetzt zu Pranaji in eine Klasse gegangen ist und er hat mir total recht gegeben, dass er halt viel zu fordernd ist und viel zu fortgeschritten unterrichtet, auch an Menschen, die noch nicht so erfahren sind. Und er meinte, selbst ich konnte nicht alles richtig mitmachen. Und jetzt weiß ich, dass Pranaji auch selbst auf einem Ohr das Gehör verloren hat, weil er eben viel zu intensiv sehr lange Zeit praktiziert hat Und er meint, er hätte mit ihm geredet und er würde es ändern. Ich habe es, ja, ich weiß natürlich nicht, ob er wirklich was ändert, aber wo ich, da dachte ich mal wieder, ach, wie spannend. Wir sind gar nicht so klein und unbedeutend, wie wir denken. Alles, was wir sagen und so, hat eine Auswirkung. Und ja, jetzt habe ich einem Erleuchteten meine Meinung über einen Lehrer gesagt. Er hat es weitergetragen. Und dieser Lehrer bildet nämlich sehr, sehr viele Menschen aus, unterrichtet sehr, sehr viele Menschen, wenn er jetzt da wirklich was verändern würde. Das wäre ja ganz toll, weil ich finde den Lehrer unfassbar toll. Der ist richtig, richtig gut. Der hat richtig, richtig viel Wissen. Aber er pusht halt in meinen Augen zu sehr. Also für mich persönlich auf jeden Fall. Und auch nach dem, was ich jetzt von diesem Lehrer gelernt habe. Er hat nämlich immer gesagt, das war so die wichtigste von allen Messages, dass meine Praxis immer blissful sein sollte. Also sie sollte sich immer gut anfühlen. Und er sagte auch, when there is pain, it's not yoga. Wenn es Schmerz gibt, dann ist das kein Yoga. Und er meinte irgendwann, ich soll mir ganz, ganz groß an die Wand schreiben, Shtiram Sukham Asanam, dieses aus dem Patanjali Yoga Sutra, dass eben die Haltung stabil sein sollte und sich gut anfühlen sollte. Also stabil und weich gleichzeitig. Und so, das sollten wir halt auch immer mitnehmen in unsere Praxis. Jede der Haltungen sollte sich stabil und gleichzeitig weich und gut anfühlen. Und ich merke auch trotz allem Wissen und Studieren, dass ich immer wieder dazu neige, und ich glaube, das machen viele von uns, streng mit sich zu sein und uns zu viel abzuverlangen. Es kann auch sein manchmal, dass wir uns zu wenig abverlangen. Manchmal ist da auch viel Tamas, viel Schwere oder Faulheit in uns, viel Kapha, Erdelement. Aber häufig sind wir auch sehr streng und sehr fordernd mit uns. Und das bin ich auch. Und das war jetzt eben auch mit meiner Schulter. Es fiel mir so schwer, weil er hat mir so spannende Techniken gezeigt, die jetzt gar nicht so mega krass körperlich waren, aber wo man schon sich auf jeden Fall auch bewegt hat. Wir haben viele Kriyas geübt, so Körperübungen, bei denen man halt ja bestimmte Bewegungen mit dem Körper ausgeführt hat und dazu intensiv auch geatmet hat. Und ich wollte das so gerne weitermachen. Und er war aber da sehr aufmerksam und hat es mir schnell angemerkt, wenn das jetzt gerade eigentlich nicht so richtig ist, sodass wir immer weniger davon gemacht haben und dann mehr Meditation geübt haben und viel uns eben auch einfach ausgetauscht haben. Ja, jetzt bin ich schon ganz schön ins Plaudern gekommen. Ich bin schon bei einer halben Stunde und ich habe das Gefühl, ich habe noch gar nicht so viel von dem gesagt, was ich eigentlich sagen wollte. Mein Kopf ist irgendwie, wie gesagt, noch halb auf halber Strecke hängen geblieben und da ist noch nicht so viel los da oben gefühlt. Aber manchmal ist es ja auch ganz gut, wenn der Verstand ruhig ist. Auf jeden Fall habe ich ihn natürlich auch gefragt, wie es ist, wenn man erleuchtet ist und was überhaupt Erleuchtung ist. Und das Erste, was er gesagt hatte, war, man verliert die Attachments, die Anhaftung. Er sagte, dass Materielles ihm nichts mehr wirklich bedeutet. Also er meint dann auch, ja natürlich, er braucht schon auch Geld, weil er lebt, er ist Südinder, aber er lebt die meiste Zeit im Himalaya, weil er sagt, er kann dort besser meditieren, weil es im Süden zu heiß ist. Und das hat auch irgendwie mit den Elementen zu tun. Und ja, also wenn er vom Himalaya erzählt hat, das hat sich wirklich ganz wunderbar angehört. Und er braucht es eben für seinen spirituellen Weg, viel Zeit im Himalaya zu verbringen. Und dann kommt er aber immer wieder eben auch dorthin, um zu lehren. Er sagt, es sei egoistisch, wenn er, also eigentlich würde er, glaube ich, am liebsten nur da in einer Höhle im Himalaya sein. Und sagt aber eben, es gehört auch zu seinen Aufgaben, seine Erfahrung zu teilen Und deswegen kommt er dann eben auch dorthin, um etwas zu lehren. Und auch von mir, er hat gar nicht gesagt, wie viel Geld er haben möchte. Ich hatte mehrfach gesagt, so, also ich bleibe jetzt bis dann und dann. Ich möchte jeden Tag gerne 2 Klassen haben. Sag mir bitte, was du dafür haben möchtest. Aber er meinte, Manuel, gib mir einfach, was du möchtest. Also nicht sehr. Deswegen mein Versuch, mit ihm über Money Mindset zu sprechen. Weil ich meinte, ja gut, aber wenn du nächsten Monat wieder ins Himalaya möchtest und noch nicht genug Geld hast, dann guck doch jetzt, dass du von deinen Schülern genug Geld nimmst. Naja, ich weiß nicht, ob ich da so viel erreichen konnte, aber immerhin konnte ich ja erreichen, dass wir Schilder aufgehängt haben. Und ich hoffe, dass jetzt ein paar mehr Leute von seiner Weisheit profitieren können. Genau, aber er meinte eben, wenn man die Erleuchtung erlangt, verliert man diese Anhaftung, Materielles ist einem nicht mehr so wichtig und es tritt dieses Gefühl der Ruhe und Glückseligkeit ein, also man verweilt in diesem Gefühl der Meditation und das ist letztendlich auch, wie ich es aus der Theorie kenne, so wie ich es mir letztendlich vorgestellt habe und wünsche. Und dass du hast mich bestimmt schon häufiger auch diese Definition von Yoga sagen hören. Es gibt ja verschiedenste Definitionen, aber eine eben, Yoga ist der Zustand, wenn das individuelle Selbst und das universelle Selbst zusammen verschmelzen. Und so hat es sich letztendlich auch, er hat nicht diese Worte benutzt, aber er hat auch von dieser Einheit und Verbindung gesprochen. Und das heißt eben auch, dass wir in diesen State of Meditation, diesen Status der Meditation absorbieren und diesen bewahren. Wie gesagt, jetzt hat er ja noch nicht das Endziel erreicht. Er sagt, er hat noch nicht vollkommenes Moksha erreicht. Er hat noch nicht diese vollkommene Befreiung vom Leid erreicht. Und ehrlich gesagt, wenn er da so drüber gesprochen hat, klang das auch immer noch nach einem weiten, beschwerlichen Weg. Wenn ich ihm das dann gesagt habe, so, oh, das klingt aber schon ganz schön hart, dann hat er das immer ziemlich runtergespielt. Und meinte, es könne auch ganz schnell gehen, also jeder Weg sei auch sehr unterschiedlich. Aber bei ihm auch als, also wenn man diese verschiedenen Stufen erlangt, das kann anscheinend auch recht anspruchsvoll sein, wie sich das bei ihm angehört hat, weil es eben auch immer mit viel Erkenntnisgewinn einhergeht. Also es scheint nicht immer nur so ein Zuckerschlecken zu sein, wie es für mich klang. Auch da, aber ich möchte hier keine persönlichen Details ausplaudern. Wie gesagt, er hat immer wieder gesagt, darüber soll ich nicht reden, darüber soll ich nicht reden. Deswegen bin ich hier ein bisschen vorsichtig. Ihm war auch immer wichtig bei den ganzen Techniken, die er mir gezeigt hat, dass ich die nicht lehre, sondern dass ich sie praktiziere. Er meinte, wenn ich dann ab einem bestimmten Punkt darf ich sie auch lehren. Und das fand ich aber sehr schön, weil das entspricht auch meiner Überzeugung, dass wir eben nur lehren, was wir selbst auch wirklich durchdrungen und erfahren haben. Und das ist, versuche ich eh auch für mich zu verinnerlichen, das mit euch zu teilen, was eben Teil auch meiner Praxis ist und was ich für mich als sinnvoll erachtet habe und nicht etwas, was ich gerade eben erst gelernt habe. Manchmal gab es sogar so ein bisschen Yoga-Gossip, würde ich sagen. Da dachte ich dann auch, würde das ein Erleuchteter machen? Aber es hat mir sehr viel Freude gemacht. Also ich bin ja schon, das war ja in Wakala, wo ich ihn kennengelernt habe. Und den Ort kenne ich ja schon sehr lang. Und wir haben uns dann immer mal wieder ausgetauscht. Kennst du den? Kennst du den? Ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, ich bin da mehr vernetzt als er. Kein Wunder, weil er ja alles so sehr geheim hält und mit kaum jemandem spricht und niemand über ihn reden darf. Und er kannte dann aber doch hier und da Leute und ist dann ab und zu ins Plaudern gekommen und hat mir von verschiedenen, ich habe ihn dann irgendwann angesprochen auf eine Yogaschule, die sich Ashram nennt. Und habe ihn gefragt, ob er diese Schule kennt und was er davon hält, weil ich es eben kritisch sehe, dass sich etwas Ashram nennt. Weil er hat immer zu mir gesagt, ich könne doch in Indien ein Ashram aufmachen. Und darüber kamen wir dann ins Reden, was genau ist denn ein Ashram? Und dann kamen wir auf diese Yogaschule. Und ich habe das dann kritisch hinterfragt, dass die sich Ashram nennt, weil ich da eben mir das angeguckt habe und das Gefühl hatte, es ist eine komplett gewöhnliche Yogaschule. Und da hat er mir recht gegeben und offenbar mag er den Inhaber dieser Schule nicht besonders. Der scheint extremst erfolgreich zu sein und er sieht es offenbar recht kritisch. Und dann hat er mir auch von einer Lehrerin erzählt, die dort ihre Ausbildung gemacht hat und halt noch gar nicht wirklich viel Erfahrung hatte. Und dann ein Jahr später war sie Pranayama-Lehrerin in diesem Ort und hat überall Pranayama unterrichtet. Und er hat das eben als sehr kritisch gesehen und auch gefährlich und meinte, das sei nicht gut für ihr Karma. Und das hätte ihm aber auch so leid getan, das zu sehen, weil sie offenbar da auch so ein bisschen reingepusht wurde. Und er hat häufig darüber gesprochen, dass man sehr vorsichtig sein sollte, wann man was lehrt. Und da war ich ganz kleinlaut zwischendrin und meinte halt dann zu ihm, dass ich auch Pranayama unterrichte und so und wollte halt jetzt seine Meinung. Und er, I'm not talking about you. Also ich habe von ihm letztendlich so viel Zuspruch bekommen. Das war für mich wirklich so ein warmer Regen an Bestärkung auf meinem Weg, weil er zu mir meinte, ich sei so ein spiritueller Mensch und man würde mir anmerken, wie lange und ernsthaft ich praktiziere und selbstverständlich, ich sollte sogar Pranayama unterrichten. Er meinte, du kannst eine Stunde Pranayama-Sessions geben und Meditation, hat dann halt immer so Einschränkungen gemacht, was ich eben nicht unterrichten sollte. Das hat sich aber auch immer gedeckt mit Dingen, die ich auch nicht unterrichten würde und hat mich sehr in dem bestätigt, was ich bereits mache und was ich weitergebe und auch wie ich das weitergebe. Und er meinte, you should practice and teach, practice and teach. Also ich sollte praktizieren und lehren. Das ist es, was ich in meinem Leben machen sollte. Und da war ich manchmal auch ein bisschen kritisch. Er hat mir sehr häufig gesagt, dass ich meine Energie sehr beschützen soll. Da habe ich immer gemerkt, dass mich das so ein bisschen getriggert hat, weil ich so dachte, das klingt so egoistisch. Also bei ihm ging es auch häufig um Berührung. Ich soll aufpassen, wen ich berühre oder von wem ich mich berühren lasse. Ich soll aufpassen, mit wem ich Zeit verbringe. Ich soll allgemein aufpassen, wo ich mich aufhalte. Dann dachte ich immer so, boah, ey, das klingt voll kompliziert und muss das wirklich alles so streng sein. Letztendlich immer, wenn ich dann Dinge nochmal hinterfragt habe, konnte ich dann letztendlich immer viel damit anfangen. Und das war schon sehr interessant. Wir haben viel, er meinte eben, jemand, der viel praktiziert, der hat eben viel Energie und dass wir das eben ans Umfeld abgeben und dass wir damit eben ruhig achtsam umgehen können. Und ich fand interessant, dass ich diesmal in diesem Ort, dadurch, dass ich schon so lange war, kenne ich ja viele Menschen. Und ich kenne da schon Menschen, wo ich das Gefühl habe, das sind so Energieräuber. Vielleicht kennst du das ja auch aus deinem Umfeld. Und ich habe mich häufig aus Pflichtgefühl mit denen getroffen. Also, dass ich dann dachte, ja, so, jetzt bin ich hier. Und das ist auch der Ort dann doch recht überschaubar. Häufig kriegen die Leute dann auch früher oder später mit, dass man da ist. Und dass ich dann häufig so dachte, okay, jetzt gehe ich da mal hin und sag Hallo und unterhalte mich. Und häufig habe ich mich danach aber so ein bisschen eher so ausgelutscht gefühlt und dachte so, puh, wie anstrengend. Und dieses Mal bin ich diesen ganzen Menschen einfach aus dem Weg gegangen. Also habe tatsächlich meine Energie beschützt und bin bewusst mit meiner Energie umgegangen. Bei dem Berühren, das war eigentlich auch noch interessant, er ist halt nun mal ein bisschen älteres Semester und er ist Inder und recht traditionell. Er ist nicht verheiratet, er ist Brahmacharya, er lebt keine Beziehung, also keine intimen Beziehungen, keine partnerschaftlichen Beziehungen. Sein ganzes Leben hat er seiner Spiritualität gewidmet und er ist, scheint schon ein Thema, auch da dachte ich manchmal, bist du wirklich erleuchtet? Weil ich schon manchmal das Gefühl hatte, ob er da nicht ein bisschen ein Thema hat mit diesen Berührungen zwischen Männern und Frauen. Also er hat mich ab und zu berührt, weil wir haben mit Chakren gearbeitet. Und manchmal hat er seinen Finger auf ein Chakra gelegt, um mir einfach den Fokus darauf bewusst zu machen, weil er eben wollte, dass ich die Chakren wirklich spüren kann. Und Da meint er aber immer, er würde mich halt nur am Kopf oder an der Hand berühren, alles andere würde nicht gehen. Und ich habe mit ihm ja viel diskutiert und auch sehr offen und habe ihm dann mal aufgezeigt, zum Beispiel, dass sie im Shivananda Ashram, da geben auch Männer Frauen Adjustments. Und das ist durchaus auch, weil er hat das dann auch häufig so mit Indien begründet. Und ich meine, ja, auch hier in Indien scheint es Veränderung zu geben. Aber er hat das eben so gelebt. Und er war dann auch häufig, ja, dass ich halt wenig berühre und mit Umarmung und so, dass ich da vorsichtig sein muss. Und da ich umarme halt total gerne. Und da habe ich dann mit ihm häufiger diskutiert. Und er meinte auch mal, ich sollte mich nur mit spirituellen Menschen umgeben. Und da meinte ich dann auch zu ihm so, naja, aber ich habe irgendwie Freunde, die nicht im klassischen Sinne spirituell sind, die kein Yoga machen und die ich super gerne mag, mit denen ich wahnsinnig gerne Zeit verbringe, wo ich mich besser fühle, wenn ich mit ihnen war. Und dann meinte er immer, you should be with these people, you should be with them. Also er hat manchmal so ein bisschen sehr für mich so krasse Aussagen gemacht oder so sehr, sehr klare, die er dann aber, wenn man mit ihm geredet hat, wieder so ein bisschen relativiert hat. Und letztendlich hat mich immer alles nur darin bestätigt, dass ich das schon so, ja, das so wie ich es mache, und das ganz richtig ist. Er hat sich wahnsinnig bei mir bedankt für die ganzen Fragen, weil er eben nicht so viel normalerweise spricht und er bietet ja auch seinen Unterricht nirgendwo an. Also ja, er macht alles immer nur auf Anfrage. Und ja, er war dann irgendwie ganz begeistert von mir als Schülerin, weil ich so viele Fragen gestellt habe. Und dann auch am nächsten Tag meint der Mann nochmal, ja, danke für deine ganzen Fragen gestern. Und so hätte er auch noch nie drüber gesprochen. Also das war, ich glaube, sowohl für ihn als auch für mich was ganz Besonderes, eine ganz besondere Schüler-Lehrer-Begegnung. Und ich kenne es ja nun auch, da ich unterrichte aus der anderen Seite, und ich finde es immer wieder besonders, dass es, glaube ich, eigentlich immer so ist, dass beide Seiten lernen. Also es ist immer für Schüler und Lehrer gleichermaßen bereichernd. Das fand ich ganz schön zu merken, aus beiden, halt das aus beiden Perspektiven irgendwie wahrzunehmen. Ja, er hat mir sehr viele neue Techniken beigebracht. Teilweise natürlich auch Sachen, die ich schon kannte, aber viel war wirklich neu für mich. Und dann war ich auch nochmal, bin ich mit meiner langen Liste zu ihm gegangen, wie meine tägliche Sadhana aussieht, morgens, abends. Und habe ihn gefragt, wie ich jetzt mal auch seine ganzen Dinge noch unterkriegen kann. Da habe ich jetzt noch ganz viele Tipps von ihm bekommen. Und auch da fand ich schön, dass er da so ganz undogmatisch war und alles dann auch sehr runtergebrochen hat, dass eben, ich meinte dann immer, ja, aber ich soll doch das machen, ich soll das machen. Und er, nein, 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 du musst das nicht alles machen. Ich sag dir nur, wenn man das macht, dann ist es eine Autobahn zur Erleuchtung. Aber du musst nicht alles machen und nicht sofort. Und ich dachte immer, ja gut, aber da kennst du mich schlecht, weil wenn mir jemand sagt, es ist eine Autobahn zur Erleuchtung, dann will ich das unbedingt alles machen. Und das waren eben Dinge, halt ganz klassische Dinge wie die Kriyas, die ich erwähnt habe, aber auch wie zum Beispiel, lege 9 Kardamomkapseln auf deinen Tempel zu den Gottheiten als Opferritual. Oder so Rituale mit Salz. Er hat viel von Salz gesprochen, weil Salz eben die Energien reinigt und solche Dinge. Und ich dachte, eieiei, wann mache ich dann das alles? Und Augenübungen und also unfassbar viel. Und teilweise auch Dinge, die für mich gefühlt noch recht weit von meinem Alltag weg sind. Aber dann meinte er auch immer wieder, ich erzähle dir das jetzt, weil du so viele Fragen stellst, und ich zeig dir das, weil du schon so weit bist im Praktizieren und weil du so ein spiritueller Mensch bist. Aber du nimmst die Sachen, die jetzt für dich stimmig sind und so weiter. Ja, hat das auch alles wieder runtergebrochen und eben immer betont, dass es sich blissful anfühlen soll. Also, dass es ja einem Freude machen sollte, ne? Und sich gut anfühlt, die Praxis, und man sich da in nichts reinzwängt. Was ich noch interessant fand, er hat sich ganz klar immer wieder vom Tantra abgegrenzt Und gleichzeitig hat er viel über die Chakrenlehre gesprochen. Und jetzt weiß ich aus meinem Bücherwissen, dass die Chakrenlehre dem Tantra zugeordnet wird. Ich habe auch versucht, das mit ihm zu diskutieren. Aber er hat eben kein Bücherwissen, sondern schöpft aus seiner eigenen Erfahrung. Er hat sich eben vor allem davon abgegrenzt, weil in der tantrischen Lehre ja häufig auch eben Sexualität gelebt wird, aber auch nicht immer. Also auch je mehr ich dann wiederum über Tantra lese oder höre, desto mehr verstehe ich, dass auch das, genauso wie Yoga, ein riesengroßes Feld ist. Und letztendlich hat mir seine Herangehensweise wieder so schön vor Augen geführt, dass es eben gar nicht so sehr um dieses Bücherwissen, um das geht, was wir intellektuell durchdringen und in Sachen Chakrenlehre. Also ich hatte da jetzt wirklich auch interessante Erfahrungen beim Praktizieren mit ihm, wo ich eben einfach diese Energien spüren konnte. Und dann denke ich wieder, okay, dann ist das halt ja nicht einfach ein System, sondern dann ist es ja doch etwas, was wirklich da ist oder was ich wirklich wahrnehmen kann. Und dann kommt sowas ja auch nicht ab einem bestimmten Zeitbuch, ab dem es dann eben in Büchern steht, sondern dann war es wohl auch schon immer da. Und dann kann ja auch, ohne Tantrika zu sein, diese Chakren wahrnehmen. Ja, immer wieder faszinierend. Je mehr ich lerne, desto mehr habe ich das Gefühl, ich weiß überhaupt gar nichts. Es ist alles nur ein ganz, ganz kleiner Tropfen und es gibt noch so, so viel mehr zu lernen. Für mich ist jedenfalls mit dieser Erfahrung, mit diesem Austausch mit ihm mein Ziel eigentlich nur noch klarer geworden. Und ich habe das Gefühl, cool, es gibt jemanden jetzt auch in meinem Umfeld, dem ich eine WhatsApp schicken kann, der diesen Weg schon viele Schritte weiter gegangen ist, der mir noch mehr darüber erzählen kann oder mir noch mehr Techniken zeigen kann, wenn ich soweit bin. Ich glaube, für die nächsten Monate habe ich erstmal genug zu tun. Er hat mich auch sehr, sehr viel dazu aufgefordert, wirklich einfach auszuprobieren in meiner Praxis, auszutesten. Wir haben uns viel mit den Elementen beschäftigt, wie wir die Elemente mit Mudras in uns stärken können. Und er meinte immer, ja, du kannst einfach ausprobieren. Hab so, genieße, mach einfach und hab Spaß dabei. Er hat auch gesagt, ich sollte nach Möglichkeit jeden Tag 3 Stunden praktizieren, 1,5 Stunden morgens, 1,5 Stunden abends. Ich bin jetzt gerade, fühle ich mich eher auf einer Huggelpiste zur Erleuchtung gestandenermaßen. In Indien war es eine Autobahn, jetzt gerade ist es eher eine Huggelpiste. Meine Praxis ist gerade etwas sehr durcheinander. Durch Jetlag, 2 Tage Kopfschmerzen, Halsschmerzen. Aber jetzt geht es mir besser. Und jetzt werde ich mal gucken, wie ich in meine ohnehin schon recht ausführliche Sadhana noch das Neue integriere. Ich freue mich darauf, jetzt wieder, nachdem ich hier kurz die Balance verloren habe, wieder in die Balance zurückzukommen. Jetzt freue ich mich erstmal auf ein schönes Mittagessen mit der lieben Svenja. Svenja wirst du auch bald hier im Podcast kennenlernen. Sie wird über ihren Yoga-Weg erzählen und über Yoga für Dicke. Freue dich sehr auf ein schönes Podcast-Interview. Ich glaube, es wird die übernächste Folge. Und dann in der nächsten Folge möchte ich dich noch mitnehmen. Ich glaube, es wird der Shiva-Tempel, über den ich dir dann noch mehr erzähle. Und ich werde dir bestimmt auch erzählen von diesem ganz besonderen Ort, an den ich hoffentlich bald mit einer Gruppe reisen werde. Natürlich in Indien, den ich mit Nisha und Deepali erkundet habe. Also an dem Ort stimmt für mich einfach alles. Ich kann es noch gar nicht glauben. Also ich habe nochmal so eine neue Seite von Indien kennengelernt. Genau. Also jetzt habe ich wirklich lang genug wieder erzählt. Es sollte gar nicht so eine lange Folge werden. Und ich freue mich schon auf die nächste. Jetzt habe ich immer so viel Werbung gemacht für mein Online-Studio. Heute erwähne ich mal wieder meine Offline-Angebote. Wenn du diese Folge kurz nach Ausstrahlung hören solltest, es gibt im Frühjahr 2 schöne Offline-Angebote von mir. Einmal das Mini-Retreat in Hamburg im März. Und da werden wir uns auf das Frühjahr einstimmen. Und dann im Mai eine Yoga-Auszeit auf dem wunderbaren Stümpighof in der Lüneburger Heide. Ja, ich freue mich, wenn du dabei bist. Alle Infos findest du in der Podcast-Beschreibung. Und bei Fragen melde dich immer gerne. Auch bei Fragen rund um Erleuchtung zu dieser Folge. Lass mich gerne wissen, bist du auf dem Weg zur Erleuchtung? Für mich, ja, spricht eigentlich nichts dagegen, sich auf diesen Weg zu machen. Fällt dir was ein, dann lass es mich gerne wissen. Alles Liebe zu dir und Namaste.